Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts Podcast.
Folge 21 von Checkout, der Darts Podcast. Ich bin Kevin Schulte und begrüße wie immer alle Fans des großartigen Dartsports. Du kannst Checkout hören auf Spotify, auf iTunes, auf Podigy, auf meinsportpodcast.de und gerne auch dort eine Bewertung hinterlassen, auch gerne in Kontakt treten, zum Beispiel über Twitter, Checkout Podcast, oder auch über Instagram, über Facebook, alles möglich. So, und jetzt gehen wir rein in Folge Nummer 21. Mein Gast diesmal, ein alter Bekannter hier in dem Podcast, Christian Rüdiger. Grüß dich, hi.
Ich freue mich, Kevin. Schön, dich wieder zu hören.
Ja, schön, dich zu hören. Christian Rüdiger, absoluter Darts-Freak, zum zweiten Mal bereits dabei. Kannst dich ja nochmal ganz kurz vorstellen, was muss man über dich unbedingt wissen?
Ja, genau. Ich grüße euch erstmal, liebe Darts-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Christian, ich bin 21, Student, und ja, der Kevin hat schon angerissen, ich bin ein absolut Darts-Verrückter im positiven Sinn, und wir haben schon eine Podcast-Folge in diesem Jahr gemacht, und ich würde sagen, wir machen nochmal eine schöne Podcast-Folge heute und hoffen, dass wir euch gut unterhalten können.
So sieht's nämlich aus, genau. Also, wir haben vor ein paar Monaten, glaube ich, haben wir auch über die Premier League gesprochen. Da war es ja gerade angelaufen, das Ganze. Und jetzt ist eben die reguläre Saison vorbei. Aus den letzten 8 Spielern werden jetzt 4 für die Playoffs. Nächste Woche, 23. Mai, in der O2 Arena in London. Und wir haben neben Michael van Gerven Rob Cross am Start, James Wade am Start und Daryl Gurney am Start. Und gestern war das ja nochmal richtig spannend, weil eben bis auf Peter Wright und Michael Smith am Ende der Tabelle alle die Playoffs noch erreichen konnten. Erstmal ein ganz grob angerissenes Fazit von dir zu dieser Premier League Saison, die ja dann doch ziemlich hochklassig war, würde ich sagen, ziemlich spannend war und auch am Ende durchaus fast eine große Überraschung zu bieten gehabt hätte in Form von Michael van Gerven, der es ja erst am letzten Spieltag geschafft hat, den Platz 1 sich wieder zu schnappen.
Definitiv, also er hat da natürlich auch ein bisschen profitiert, klar, dass Rob Cross dann gegen James Wade am Ende nicht noch gewinnen konnte. Aber um mal so ein kleines Fazit zu ziehen dieser Premier League-Saison, ich fand, das war eine unglaublich spannende Premier League-Saison. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das war eigentlich eine Premier League-Saison ohne Phil Taylor, und Raymond van Barneveld ist relativ früh raus. Also die beiden Top-Namen im Darts-Geschäft, die beiden Ikonen sind nicht mehr dabei. Gary Anderson hat zurückgezogen, und trotzdem fand ich auch mit dieser Contender-Regel, die am Anfang für sehr viel Wirbel gesorgt hat, fand ich trotzdem, das war eine super interessante und spannende Premier League-Saison. Vor allem auch sehr hochklassig. Wir haben 3 Spieler gehabt jetzt mit Van Gerven, Cross und Wade, die 20-plus-Punkte gehabt haben. Also das spricht schon wirklich für die Qualität dieser Jungs. Und vor allem auch, dass wir 4 Leute hatten mit Price, mit Gurney, mit Suljovic und vor allem auch mit James Wade, die am letzten Spieltag noch ihr Ticket für die O2 lösen konnten beziehungsweise noch rausfliegen konnten. Also das war wirklich großes Kino, was die Jungs dieses Jahr gezeigt haben. Ich bin sehr angetan gewesen.
Ich auch, absolut. Habe ich ja auch schon erwähnt. Du hast jetzt zu Recht angesprochen, die Contender-Lösung. Das würde ich jetzt auch eingangs nochmal, bevor wir jetzt konkret auf den letzten Spieltag, auf den Donnerstag gestern, wir zeichnen am Freitag auf, bevor wir auf den Donnerstag zu sprechen kommen, nochmal das große Feld umreißen. Also die ersten Spieltage haben mit Contendern stattgefunden als Ersatz für Gary Anderson, also die ersten 9 Spieltage. Sagst du, das wäre was, worüber die PDC auch in den Folgejahren nachdenken könnte? Es, also grundsätzlich, dass man sagt, irgendwie, wir vergeben nur noch 9 Plätze und die 10 ist ja von Woche zu Woche jemand anderes.
Ein ganz klares Nein da von meiner Seite. Dieses Jahr war es klar eine sehr kurzfristige und vor allem auch spontane Lösung. Es war auch sicherlich toll, weil wir wirklich super Abende hatten. Ich werde nie wieder in meinem Leben dieses Spiel zwischen Michael van Gerven und John Henderson vergessen. Also was die Schotten da abgeliefert haben in Aberdeen, das war wirklich, das war wirklich Wahnsinn. Ich bin immer noch geflasht, was da passiert ist. Aber es fehlt für mich da so ein bisschen das Flair, wenn du jede Woche 9 Spieler hast, der eben keine Punkte für die Rangliste sammeln kann. Die Contender haben sich gut verkauft, wenn wir uns das mal anschauen. Glenn Durant hat eine 99er Average gespielt, Chris Dobie auch eine knapp 99er Average, dann hat Luke Humphries 101 gespielt. Also die Jungs, die haben sich schon wirklich gut verkauft. Aber wenn ich es entscheiden müsste, ich würde wirklich 10 feste Spieler nehmen, die auch wirklich jeden Spieltag Punkte für die Rangliste nehmen können. Denn natürlich, es ist ein schönes Showmatch. die Spieler, die Fans sehen natürlich auch ihre Lokalmatadoren, wie zum Beispiel wir in Berlin mit Max Hopp. Aber dass die Jungs dann eben keine Punkte holen können, finde ich, geht dann am Sinne der Premier League und vor allem auch im Sinne des sportlichen Wettkampfs nicht in Ordnung. Und deswegen finde ich, dass man wieder nächstes Jahr zu dem Credo zurückkehren sollte, weil ich auch davon ausgehe, nächstes Jahr werden wieder 10 Spieler gesund da sein. Da wird es dann keine Absage geben kurzfristig, dass man auf diese Contender-Lösung, sie war ganz nett, sie war auch sehr unterhaltsam, aber für mich kein Konzept, was Zukunft hat.
Ich fand es unter den Umständen eben mit dieser kurzfristigen Absage war es eine super Sache und ich glaube, ob das jetzt ein Simon Whitlock gewesen wäre, ob das ein Adrian Lewis, ein Dave Chisnell, ein Johnny Clayton, Ian White gewesen wäre, der da als fester Ersatz nominiert worden wäre, wage ich zu bezweifeln, dass das jetzt irgendwie für die großen Momente gesorgt hätte. Dafür waren dann diese einzelnen Abende, wie zum Beispiel Chris Doby in seiner Heimatstadt in Newcastle, wie eben John Henderson, richtig krass, also in Schottland. Dafür war das einfach auch zu bemerkenswert mit dem ganzen Ambiente. Sicherlich gibt es, ja, wird es die Überlegung bestimmt irgendwie geben. Ich denke, es wird schon diskutiert, ob man das macht. Ich glaube aber, so wie man es dann jetzt gemacht hat, sollte es dann keine Dauerlösung sein. Sprich, dass die um nichts spielen sozusagen, sondern nur um ein bisschen Kohle. Und die gesetzten Spieler sozusagen können auch Punkte gewinnen und verlieren, haben unterschiedliche Gegner. Dadurch ist es ja auch ein bisschen, ich meine, am Ende kann das dann für den einen oder anderen entscheidend sein. Suljovic hätte zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn er gegen Chris Doby da in Newcastle nicht dieses schwierige Spiel gehabt hätte, hätte er einen Punkt mehr gehabt und so. Also ist immer schwierig, das Ganze jetzt am Ende so vollkommen abzubügeln, aber wenn man da jetzt irgendwie so eine ganz innovative Lösung spricht, die Contender spielen auch um Punkte und das wird dann als ein Spiel am Ende gewertet und die haben dann noch irgendwie so ein Event, wo dann diejenigen, die unentschieden oder gewonnen haben, gegeneinander spielen um einen Platz in den Playoffs. Kannst du dir sowas vorstellen vielleicht? Also so ganz abgespaced zu denken oder sagst du grundsätzlich, nee, lass das so mit den 10 Leuten und dann ist gut?
Also das mit den 10 Leuten bin ich auf jeden Fall ein großer Fan davon, weil du halt jede Woche wirklich weißt, woran du bist, vor allem auch aus Spielersicht jetzt mal gesprochen, weißt du halt, okay, du spielst vielleicht jetzt nächste Woche Gary Anderson ist fit, Gary Anderson ist der 10. Spieler, du weißt halt ganz genau, okay, der steht vor dir in der Rangliste, du musst gegen ihn punkten, du kannst an ihm vorbeiziehen, das macht nochmal so einen extra Schub Motivation, wenn du dann auch gegen denjenigen spielst, an dem du vorbeiziehen kannst und wenn du halt gegen einen Contender spielst und du weißt, okay, nächste Woche ist der nicht wieder dabei und ich kann auch gegen den zwar 2 Punkte holen, aber ich habe halt nicht so diese Motivation vor Augen, ich komme an ihm mit einem Sieg vorbei oder ich kann ihn in der Tabelle abhängen. Und das ist dann nochmal so eine kleine psychologische Sache, auch so ein Stück weit Motivation. Aber du hast es ja auch gerade schon angerissen, also wenn die PDC auf diese Contender-Lösung zurückkommt und sagt, okay, das ist ein Konzept für die Zukunft, dann muss da auf jeden Fall eine Innovation rein. Also das dürfen keine reinen Showmatches wie in diesem Jahr sein. Wenn, dann muss die PDC versuchen, diese Contender-Lösung wirklich in einen richtig sportlichen Wettkampf reinzupacken und nicht zu sagen, okay, spielst du unentschieden, bekommst du zu deiner Antrittsprämie noch einen Tausender dazu oder für einen Sieg dann eben nochmal, das wird das Preisgeld nochmal für dich verdoppelt. Also da muss die PDC noch ein bisschen was machen und auch ein bisschen innovativer sein. Dann könnte das auch wirklich funktionieren. Aber im Moment, wenn die PDC wirklich an diesem Konzept nicht feilt und es nicht versucht zu verbessern, dann glaube ich auch nicht, dass das ein Konzept haben wird für die Zukunft. Und ich bin erstmal weiterhin so lange noch ein Freund von diesen 10 festen Spielern Woche für Woche.
Und es gibt sicherlich auch einige Spieler, die sich für Debüts anbieten würden, ohne dass da jetzt irgendwie jemand dabei ist, der ein Kanonenfutter darstellt, wie es leider Raymond van Barneveld ja bis zu seinem Ausscheiden nach Woche 9 dann teils war. Gut, würde ich jetzt mal ganz gerne über gestern sprechen. Also nochmal, wir zeichnen am Freitag auf. Heute 17. Mai, gestern 16. Mai, 16. Spieltag, letzter Spieltag der Vorrunde sozusagen, der Gruppenphase der Premier League. Der Abend hat begonnen mit Gervin Price, 8-3 gegen Peter Wright. Dadurch hat sich Price kurzzeitig die Hoffnung am Leben erhalten, noch diese Playoffs zu erreichen. Was sagst du zu seiner Premier League Saison, die ja ziemlich konstant war, am Ende dann aber, ja, hat er selbst ein paar Punkte schon anfangs liegen gelassen oder wie nicht anfangs, sondern so in der zweiten Hälfte der ersten Phase, so von Spieltag 6 bis 8 hat er zum Beispiel 3 Niederlagen in Folge, dann immer mal wieder auch unentschieden, zum Beispiel gegen Luke Humphreys, gegen Contender, wo er eigentlich auch hätte gewinnen können, / müssen. Sagst du auch, da war mehr drin?
Ich stimme dir wirklich zu 100% zu. Also Gervin Price hat im Vergleich erstmal zum letzten Jahr einen riesen Schritt gemacht. Was ihm so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, das ist ja auch Daryl Gurney letztes Jahr ein bisschen auf die Füße gefallen, diese vielen Unentschieden. Der war lange Zeit ungeschlagen in der Premier League, konnte dann aber meistens nur ein Unentschieden holen. Und das ist dann auch am Ende etwas, was ihm auf die Füße gefallen ist. Nur mal so kurz zum Überblick. Van Gerven, der hat nur 3-mal Remis gespielt, Cross 2-mal und Daryl Gurney eben nur 3-mal. Ja, James Wade hat auch mit ihm 6-mal unentschieden gespielt, aber da war dann noch ein bisschen konstanter, was die Maximalausbeute von 2 Punkten angeht. Trotzdem finde ich, Gervin Price hat einen unglaublichen Schritt gemacht. Und auch wenn es immer sehr kontrovers über ihn diskutiert wird, ich finde, das ist ein toller Spieler. Das ist ein Weltklasse-Dartspieler, der in diesem Jahr nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Der gezeigt hat, er kann Titel gewinnen auf einer regulären Basis wie bei den Proto-Events. Der aber auch vor allem gezeigt hat, der ist ein richtiger Bühnenspieler. Der kann auch die hohen Averages darspielen und auch wirklich abliefern. Und gestern fand ich es wirklich sehr gut von ihm, dass er gegen Peter Wright, der mit dem Finale von Sindelfing zu diesem Premier League Spieltag nach Leeds gereist ist, wirklich eine konzentrierte Leistung gebracht hat. Von Beginn an, er hat mit sehr viel Energie gespielt, mit sehr viel Leidenschaft. Ich finde das wirklich sehr, sehr toll, wenn ein Spieler oben sich nicht versteckt, seine Emotionen zeigt. Und ja, leider hat es dann nicht gereicht, weil so ist meine These, waren es dann 1-2 Unentschieden zu viel, die ihm dann am Ende das Genick und somit auch die Playoff-Teilnahme gekostet haben.
Und eins dieser Unentschieden war ja am Spieltag zuvor in Sheffield, vorletzter Spieltag gegen Gurney, das direkte Duell 7-7. Am Ende war es, glaube ich, beim Stand von 7-6 für Price sogar ein Break, was er zugelassen hat. Also ich sag mal so, genau. Das Leck und wir reden über Price 19 Punkte und Gurney 18, also genau umgekehrt. Und Price würde in London spielen. Du sagst es, sind zu viele Unentschieden gewesen. Übrigens hat er auch gegen den Contender, in seinem Fall Luke Humphreys, nur unentschieden gespielt, während Gurney seinen Contender, Glenn Durrant, klar geschlagen hat. Und ja, der eine Punkt hätte dann auch den Ausschlag für Price gegeben, wenn er den noch mehr geholt hätte. Also man kann da jetzt welches Unentschieden auch immer heranziehen. Gut, Peter Wright, der hat eben gar nichts mehr gerissen. Der hat auch nicht mal mehr unentschieden gespielt. Die letzten 6 Spieltage alle verloren und generell nur einen Punkt geholt in dieser Phase 2. Trotzdem muss man ja sagen, irgendwie macht er jetzt, vor allen Dingen durch Sindelfingen, worüber wir am Ende auch noch sprechen werden über die European Tour, irgendwie macht er dann doch jetzt in den letzten 1-2 Wochen wieder einen besseren Eindruck. Also selbst gegen Van Gerven beim 1-8 sein Average bei 102, gestern 95er Average, auch okay. Die ein oder anderen Momente dann nicht genutzt, aber grundsätzlich sagst du, Peter Wright, von dem ist schon noch was zu erwarten.
Ja, absolut. Also Peter Wright ist für mich ein Spieler, den du nicht unterschätzen darfst, auch jetzt in dieser Phase, wo er sich gerade befindet. Also ja, du hast das angesprochen. Das Problem bei Peter Wright in diesem Jahr, was ich ausmachen kann, ist, dass er zu oft seine zwei Gesichter zeigt. Der spielt an manchen Tagen, an manchen Matches überragend, wie zum Beispiel ja die 114 Punkte, seine Saisonbestleistung vor ein paar Wochen, als die Pro Tour unter der Woche stattfand gegen Gary Anderson. Und der spielte ja selber dann 103er Average und Peter Wright schlägt ihn mit 6-0. Dann spielt er letzte Woche gegen Van Gerven über 100 Punkte im Average. Also Peter Wright spielt ja auch hohe Averages. Peter Wright spielt gute Matches. Nur das Problem ist, dass wenn er immer mal wieder ein Erfolgserlebnis hat, wie jetzt zum Beispiel auch Sindelfing letzte Woche, als er mal ein konstant gutes Turnier spielte mit einem Average zwischen 98 und 100 so im Schnitt dann über das Turnier betrachtet, wenn wir mal das Finale weglassen vom Average, was dann nicht mehr so hochklassig war, aber spannend, ist es so, dass Peter Wright immer wieder gute Momente hat, aber dann immer wieder mit guten Momenten hinkommt, wie jetzt zum Beispiel nach Leeds am gestrigen Donnerstag, und dann immer wieder Momente hat, wo er sich dieses aufgebaute Selbstvertrauen dann wieder ein Stück weit einschlägt. Und das hat man gestern auch gesehen, der kam gut in die Partie rein. Die allererste Aufnahme müsste sogar eine 180 gewesen sein von ihm. Dann hat er auch eine gute, dann kam er rein, erstes Leck, sofort Doppel getroffen. Aber dann hat er wieder Momente drin gehabt, wo es nicht lief auf die Doppel. Und dann hast du gemerkt, das hat ihm wieder so einen kleinen emotionalen Knacks gegeben. Aber ich finde, wenn wir jetzt mal die letzten Wochen nehmen, das 6-0 gegen Gary Anderson, der 101er Average gegen Van Gerven, auch wenn er da eins übergebraten bekam, dann das Finale von Sindelfing, wo er fast seinen ersten European Tour Titel in diesem Jahr eingefahren hätte. Also Peter Wright, der hat noch ein bisschen was vor sich, aber der ist wieder auf einem verdammt guten Weg, der Spieler zu werden, der er ja vor 2 Jahren war, als er wirklich der beste Spieler war. Das muss man auch so ganz offen und ehrlich sagen. Er hat 2017 die European Tour zu Beginn dominiert, das Jahr 2017 dominiert wie kein anderer. Und ich glaube, dass er diese Form wieder erreichen kann und auch wieder erreichen wird. Aber da muss man ihm noch ein bisschen Zeit geben. Aber was die große Essenz ist, die Resultate sind da zwar noch nicht so konstant, nur er wird wiederkommen. Und da brauchen sich alle Peter Wright-Fans keine Sorgen machen. Von dem werden wir noch große Matches sehen. Und ich glaube, da wird sich auch noch in diesem Jahr den einen oder anderen Titel krallen. Vielleicht sogar den ganz großen Major-Titel.
Wie sieht's aus mit Michael Smith-Fans? Müssen die sich Sorgen machen? Weil der hat auch nichts mehr gerissen. Also im Prinzip war die ganze Premier League-Saison schwach. Aber nach Phase 1 war ja zumindest noch das Erreichen der Playoffs in Reichweite. Aber dann dafür hätte er eine Serie gebraucht. Die gab es auch in Form von Unentschieden und Niederlagen. Auch kein Sieg in der Rückrunde sozusagen. Nur 3 Siege aus 16 Partien, 10 Punkte. Das sind 4 Siege, ein Unentschieden weg von Daryl Gurney. Dabei musste man ja eigentlich davon ausgehen, nach dem letzten Jahr und mit der WM, mit dem Finaleinzug, Michael Smith ist auf dem Weg, dauerhaft ein Contender für Michael van Gerven zu werden.
Ja, das hatte wirklich so den Anschein. Und ich glaube auch, wenn ich das jetzt mal so rückblickend betrachte, dass ihm dieses WM-Finale oder dieses Premier League-Finale vielleicht auch, und das mag sich jetzt sehr blöd anhören, Kevin, nicht gut getan hat, weil er danach ja auch Aussagen getätigt hat, er möchte jetzt nicht nur in Finals kommen, in große Finals kommen, er möchte jetzt vor allem auch die großen Titel gewinnen. Und was für mich auch so den Eindruck macht, das habe ich in diesem Jahr 2019 vom Bully Boy, dass er mehr hadert als jemals zuvor. Er setzt sich meiner Meinung nach viel zu sehr unter Druck. Er will es zu sehr. Er will sich aber vor allem auch seinen Fans und auch allen anderen zeigen, dass er bereit ist für die großen Titel. Er ist bereit für die großen Titel. Nur er ist für mich momentan im Kopf nicht bereit dafür. Er hat das Talent. Er hat die Reputation natürlich auch mit dem WM-Finale, mit dem Premier League-Finale, mit dem Sieg beim Shanghai Masters. Aber er muss das abstellen, dass er sich zu sehr unter Druck setzt, dass er anfängt, sich an wirklich kleinen, schlechten Momenten, an kleinen, schlechten Aufnahmen aufzureiben, wie er das gestern auch wieder getan hat. Du bist nun mal halt Dartspieler und Darts ist ein Präzisionssport. Du kannst nicht jedes Feld treffen. Natürlich möchten die Profis das. Aber Michael Smith ist momentan sein größter Feind und vor allem auch sein allergrößter Gegner. Und ich glaube, wenn er das abstellt, wenn er wieder zu dem Michael Smith zurückkommt, der selbstbewusst oben auf der Bühne steht und aufhört, mit sich zu hadern. Er hat eigentlich mit dieser ganzen Haderei, mit dieser ganzen Gestikulierung im WM-Finale angefangen. Und seitdem läuft es nicht mehr so konstant bei ihm. Auf der European Tour gab es auch ein frühes Aus, gab es auch zuletzt ein frühes Aus. Er hatte mal auf der Pro Tour das ein und oder andere gute Turnier gehabt. Aber bei den Major-Turnieren sieht man das. Und vor allem bei der Premier League hat man das gesehen. Er muss aufhören zu hadern. Und dann wird er auch wieder in den ganz großen Finals stehen.
Dass er das Potenzial dazu hat, kann sicherlich niemand in Abrede stellen. Auch wenn man sieht, was er hat eine sensationell lockere Wurftechnik. Also es ist ja wirklich so, wenn er den ersten Dart stecken hat, dann geht's häufig in die 180 rein. Und ich meine auch jetzt abseits der Premier League, wenn man jetzt wirklich zurückblickt auf die Premier League 2018, die war auch bombastisch konstant. Er war ja auch die Nummer zwei nach der regulären Saison. Also es kam ja nicht von ungefähr, dass er sich mit Glück ins Finale gespielt hat oder so. Dann WM. Gut, da hat er dann auch letztendlich, das ist noch meine These, die ich reinbringen möchte, auch ein bisschen Glück gehabt, was die Auslosung betrifft. Er hatte keinen Gegner, der ihn so richtig gefordert hat. Bis auf dann Nathan Aspinall, aber da war er dann eben das Mühe besser, das muss man ihm zugestehen. Aber, weil du es gerade angesprochen hast, die Haderei hat mit dem Finale begonnen und das habe ich jetzt auch so in der Premier League wahrgenommen. Michael Smith hatte immer schon, wo er dann mal drei Darts irgendwie am Doppel vorbeigeworfen hat oder so, oder wo dann mal eine Aufnahme wirklich schlecht war, aber die nächste, die hat dann gezogen. Nur das reicht gegen diese Gegner, hat das eben nicht gereicht. Das hast du gestern auch ganz gut gesehen. 3-2 für Gurney steht's, alles geht mit dem Wurf, also kein Break, und dann verpasst er, ich glaube, drei Darts Michael Smith und Gurney macht das 4-2 und du siehst Michael Smith schon an. In dem Moment verliert er das Spiel. Und ich glaube wirklich, es ist eine Art Verkrampfen, es ist eine mentale Frage, genau wie du sagst. Er hat das Potenzial definitiv, aber er muss irgendwie mit sich mal wieder ins Reine kommen. Und vielleicht war diese Aussage in der Tat nicht so schlau, nach dem WM-Finale, nach dem Verlorenen zu sagen, ich möchte jetzt auch als Next Step diese Titel holen, weil zur Wahrheit gehört für mich eben auch dazu, dass die WM für ihn ziemlich gut lief, auch was seine Auslosung betrifft.
Genau, also du hast es ja auch angesprochen, er hat gegen Ryan Searle hat er gespielt, er hat dann gegen Nathan Aspinall gespielt, er hat natürlich dann auch profitiert von den vielen Favoriten, die frühzeitig rausgegangen sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, musst du die Jungs dann erstmal schlagen, wie ein Ryan Searle, wie ein Nathan Aspinall. Das hat er dann auch, finde ich, sehr überzeugend gemacht.
Luke Humphreys noch, ne?
Ja, genau. Genau, da hat er ja dann auch davon profitiert, dass Luke Humphreys den Weltmeister Rob Cross rausgehauen hat. Was das dann für ein Match gewesen wäre im Viertelfinale, das können wir alle nur philosophieren. Aber ich glaube, du hast es ja dann auch noch mal gerade richtig zusammengefasst. Michael Smith ist ein Spieler, unfassbar hohes Potenzial, ein talentierter Spieler, der gesegnet ist mit einem so unfassbar unverschämt leichten Wurf, wenn der da die 180 reinhaut oder gestern auch als er da zum 3-5 Anschluss die 100 Punkte gecheckt hat, mit einer Lockerheit, mit einer Frechheit, wo du dir als Laie vorm TV-Gerät sitzt und denkst, das kann doch nicht sein, wie unverschämt einfach der Typ das aussehen lässt. Aber das ist eben nicht nur Talent, das ist eben nicht nur die vielen Stunden vorm Practice Board, sondern das ist auch viel Kopfsache und da muss er an sich arbeiten. Den Rest, die Tools hat er, um die ganz großen Titel zu gewinnen.
Über einen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, der es nicht nach London in die Playoffs geschafft hat. Also Gervin Price ist raus, Michael Smith, Peter Wright waren schon raus, schon lange vor dem letzten Spieltag jetzt. Aber eben auch, ja, aus deutschsprachiger Sicht leider ausgeschieden, Menzo Suljovic, der es am Ende nicht geschafft hat, eine Überraschung hinzulegen. Die hat er gebraucht, weil er musste in den letzten zwei Wochen gegen Cross und gegen Van Gerven spielen. Gestern gegen Van Gerven hat es mir so ein bisschen an seinem kämpferischen Element gefehlt, dass er vielleicht auch nochmal sich selbst pusht in gewissen Momenten. Und ja, dann war es eben schon vorbei, als er zum alten Menzo wurde. Es stand, glaube ich, 5-0 für Van Gerven, am Ende 8-5. Dafür für den Zwischenstand ja wirklich ein knappes Ergebnis. Gut, was sagst du zu Menzo? 17 Punkte geholt, 2 Punkte hinter Gurney, am Ende knapp ausgeschieden.
Zu Menzo kann ich sagen, ähnliches wie zu Gervin Price. Der hat im Vergleich zur letzten Premier League-Saison einen unfassbaren Schritt gemacht. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Jungs, die letztes Jahr ausgeschieden sind, die haben in diesem Jahr bis zum letzten Spieltag um die Playoffs gekämpft. Also Gervin Price, der ist als Letzter ausgeschieden letztes Jahr, Menzo Suljovic als Neunter. Also die haben beide die Judgment Night nicht überlebt. Price konnte keinen Sieg holen. Menzo aus 9 Partien, 2 Siege, 7 Niederlagen. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, Gervin Price 18 Punkte geholt, 6 Siege, 6 Unentschieden. Menzo Suljovic 7 Siege sogar, 3 Unentschieden. Aber, und das ist so die Essenz, wenn wir Peter Wright und Michael Smith ausklammern, war er der Spieler von den Top 6, die meisten Niederlagen kassiert haben. Und das hat ihn so ein Stück weit auch am Ende die Playoff-Teilnahme gekostet. Dass er eben teilweise nicht nochmal so einen Punkt rausholen konnte. Also zwei Unentschieden mehr. Mensur wäre, ich gucke gerade mal, von der Leck-Differenz zwar nicht in der Premier, nicht in den Playoffs gewesen, aber wäre punktgleich mit Daryl Gurney gewesen. Also Mensur trotzdem. Er, natürlich muss er sich ärgern, darf er sich ärgern, aber das war eine Riesensaison von Mensur. Man darf nie vergessen, wo der herkommt, wo der herkam und vor allem auch, was der für eine Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Der ist zu einem absoluten Weltklasse-Spieler gereift und er hat auch sehr gut gezeigt, genau wie Gervin Price, dass diese Premier League Spielzeit, dass er gereift ist, dass er gelernt hat aus der letzten. Und ich glaube, wenn Mensur eine Einladung für die nächste Premier League Saison erhält oder er sich vielleicht direkt qualifiziert über die Weltranglistenposition, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber hat auch gezeigt, Mensur hat einen unglaublich guten Schritt gemacht und diese Premier League Spielzeit, die hat ihm sehr gut getan und die wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben, wenn er darauf jetzt zurückschauen wird, auch wenn er am letzten Spieltag aus den Playoffs dann rausgeflogen ist.
Ich hoffe auch, dass er diese Schlüsse auch ziehen kann, weil er manchmal auch dann jetzt negativ über die Premier League gesprochen hat, sagte, ja, es ist so viel Reiserei und das hat er mir auch in Berlin erzählt. Es ist unfassbar stressig, gerade weil er auch ein Familienmensch ist. Hat ja auch Gervin Price letztes Jahr gesagt. Aber ich sag mal, sportlich gesehen wird es ihn auf jeden Fall nochmal auf eine andere Ebene hiefen, auch was dann andere Majors betrifft, wenn er da in einem Viertelfinale steht gegen die großen anderen Spieler, dann kann man natürlich auf diese Erfahrung bauen, Woche für Woche gegen die Besten gespielt zu haben. Gut, jetzt würde ich dann ganz gerne, bevor wir über die Playoffs sprechen, ist mir jetzt noch gerade aufgefallen, das darf ich nicht unerwähnt lassen, Michael Smith, das trifft unsere These von eben, dass er es ja dann am Ende auf der mentalen Seite verloren hat, ist der Spieler mit dem vierthöchsten Average über das gesamte Turnier, über die gesamte Premier League gesehen, 97,08, und der Spieler mit den meisten 180ern. Aber eben auch der Spieler, der mit Peter Wright mit Abstand die wenigsten Breaks geholt hat und der die schlechteste Doppelquote von allen hat. Also das trifft unsere These ganz gut oder ja, bringt sie ganz gut auf den Punkt. Gut, Christian, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen auf die Playoffs. Donnerstag, 23. Mai, Michael van Gerven spielt gegen Daryl Gurney, hat gegen den in Berlin unter anderem verloren. Und Rob Cross spielt gegen James Wade, also die 1 gegen die 4, die 2 gegen die 3. Wer zuerst 10 Legs gewinnt, zieht ins Finale am selben Abend ein. Wie wird das Finale der Premier League 2019 aussehen? Was ist deine Einschätzung?
Boah, da fragst du mich jetzt aber was, mein Guter. Also das ist wirklich, wenn ich jetzt so draufschauen würde und auch du sagst, wie ist deine Einschätzung, würde ich sagen, wir sehen das Finale zwischen Michael van Gerven und James Wade. Aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, James Wade, der auf mich einen unfassbar gefestigten Eindruck macht, der eine tolle Premier League-Saison gespielt hat und vor allem auch eine sehr stabile Premier League Saison. Der hat mit Michael van Gerven die wenigsten Niederlagen. Dreimal haben die nur das Oki als Verlierer verlassen. Und vor allem auch, was ich glaube, ist, dass der immer noch so ein kleines mentales Problemchen hat, wenn es dann so Richtung ganz entscheidende Phase geht. Das hat man ja auch immer wieder gegen van Gerven gesehen. Der hat Bomben-Averages gespielt. Der hat 10 Averages von über 100 gespielt in dieser Spielzeit, Rob Cross. Aber der hat zweimal richtig eins übergebraten bekommen in dieser Spielzeit. Und von wem? Von Michael van Gerven. Und hat da zweimal einen richtig schlechten Average gespielt. Ich kann mich dann auch noch erinnern, European Tour München, da haut der Gurney und Suljovic mit einem 107er und 105er Average vom Oki, spielt überragende Darts und spielt dann im Halbfinale gegen Michael van Gerven mit 89er Average. Also ich glaube nicht, dass sich Cross gegen Wade durchsetzen wird. Vor allem, weil Wade für mich auch eins dazu gewonnen hat in dieser Saison oder auch in den letzten Monaten seit der Geburt seines Sohnes. Der spielt jetzt richtig krass hohe Averages. Der kann das auch konstant spielen. Und er hat dieses Element in sein Spiel hinzugefügt. Der hat weiterhin ein hervorragendes Timing. Der hat weiterhin eine hohe Trefferquote auf die Doppel. Aber jetzt kann der eben auch hohe Averages spielen. Der hat lange Zeit ein Turnier-Average von 100 gehabt, James Wade. Michael van Gerven Auch wenn Gurney ihn die letzten drei Male vor TV-Kamera schlagen konnte, hat ihn den Titel bei den Players Championship Finals weggenommen. Er hat ihn zweimal in dieser Saison in der Premier League geknackt. Also Gurney weiß, wie man Van Gerven spielt. Gurney weiß auch, hat auch keine Angst gegen Michael Van Gerven zu spielen. Aber ich glaube, und das hat vor allem auch die letzte Premier League Spielzeit gezeigt, als es dann in die Playoffs ging, da war Van Gerven ein vollkommen anderer Spieler. Da war er da. Da wusste er, heute gilt's. Heute muss ich abliefern. Heute muss ich ready sein. Und er hat abgeliefert. Der war an dieser Playoff-Nacht letztes Jahr ein Marsmensch. Den konnte da kein Spieler schlagen. Nur annähernd das Wasser reichen. Weder Rob Cross im Halbfinale, weder Michael Smith im Finale. Deswegen glaube ich, Van Gerven wird diese Negativserie gegen Gurney beenden und James Wade wird sich gegen Rob Cross durchsetzen, weil James Wade die hohen Averages jetzt spielt und vor allem auch ein gutes, weiterhin das überragende Timing hat. Und im Finale glaube ich dann, dass sich James Wade durchsetzen wird. Weil Wade, genau wie Gurney, keine Angst hat, Van Gerven zu spielen. Der weiß, wie man Van Gerven schlagen kann und er traut sich das vor allem auch zu. Das hast du in dieser Premier League Spielzeit auch gesehen, wenn die beiden aufeinander getroffen sind. Und ich glaube, dann auch Van Gerven wird nächste Woche mit einer unfassbaren Wucht in diese Playoffs reingehen. Aber ich glaube nicht, dass er seinen Titel verteidigen kann, dass er sich nicht seinen fünften Premier League Titel holt, sondern dass dieses Mal die Zeit von The Machine ist, dass der sich seinen zweiten Premier League Titel holt.
Das halte ich auch für ein denkbares Szenario, aber ich werde jetzt natürlich dagegen halten. Ich sage, Van Gerven macht es. Es wird erstmal ein enges Halbfinale gegen Gurney, tippe ich, weil Gurney eben, du sagst es, der hat jetzt beide Premier League Spiele gewonnen, Players Championship Finals, Finale gewonnen gegen Van Gerven. Und da wird sich Van Gerven aber durchsetzen am Ende und er wird also gegen Wade spielen. Wade wird Cross besiegen, weil er ist einfach kühl wie eine Hundeschnauze, James Wade. Im Finale spielt Van Gerven, er wird seine besten Darts spielen. Das ist meine These und ja, wenn er die Checkout-Quote hält von 49% über das Turnier gesehen, über die Premier League gesehen, die weit vor dem Rest ist, dann macht er das irgendwie. Gut, und lustigerweise, wo wir bei Statistiken sind, braucht er diese Checkout-Quote in diesem Jahr auch, denn er hat mit 41 180ern die wenigsten 180er gespielt, von allen. Also selbst Zuljovic als zweitschlechtester 42. Und ja, Cross 54, Price 54 und Smith, wie angesprochen, mit 55 die meisten. Gut, dann würde ich sagen, hacken wir die Premier League ab und gehen weiter zum World Cup of Darts. Das ist noch ein bisschen hin. 6. bis 9. Juni in Hamburg. 32 Teams, die 8 besten Teams sind gesetzt. Und das sind folgende: an 1 Team England mit Rob Cross und Michael Smith, an 2 die Schotten mit Anderson und Wright, dann die 3 starkes Team Price und Clayton, die 4 Van Gerven mit Vatimena, der Raymond van Barneveld ersetzt, die 5 Whitlock und Kyle Anderson für Australien, dann Gurney und Dolan, die 6, die 7 auch wie in den letzten Jahren Kim Heibrechts, Dimitri Vandenberg für Belgien und Österreich Suljovic und Zoran Lerchbacher. So, dann war gestern die Auslosung im Vorfeld der Premier League of Darts. Die Engländer, ich würde jetzt mal die Sektion durchgehen mit dir. Die Engländer spielen gegen die Philippinen und die werden ja als Geheimfavorit gehandelt. Zu Recht, Lorenz Ilagan und Noel Meliktem, die haben auch bei der WM starken Eindruck gemacht und können auch wirklich, ja, man muss sagen, konstant so 90er Average spielen. Ist da Überraschungspotenzial?
Definitiv, nicht nur was die Partie England gegen Philippinen anbetrifft, sondern vor allem auch das weitere Feld, vor allem, weil die Distanz erstmal nicht sonderlich groß ist. Du spielst nur Best of 9 Legs, das heißt, du brauchst einfach nur 5 Legs. Das ist eine wahnsinnig kurze Distanz für PDC-Spieler und vor allem, was diese kleineren Nationen auch gegenüber den großen Nationen voraus haben, das ist die Teamchemie. Ein Rob Cross und ein Michael Smith, ich weiß nicht, wie sie sich so privat verstehen, aber ich glaube nicht, dass die so viele Doppelturniere im Jahr spielen. Und bei einem Lawrence Ilagan oder auch Noel Meliktem sieht das anders aus. Die spielen ja nicht nur Steel-Dart, die spielen auch noch E-Dart, die spielen viele Turniere. Die kennen auch diese Routine, wie das ist, wenn man doppelt spielt, wenn man auf einem Partner natürlich auch aufbauen muss und einem Partner natürlich auch vertrauen muss. Und deswegen glaube ich, dass diese kleineren Nationen für sehr viel Überraschungspotenzial sorgen könnten. Ich meine, ich möchte nur mal kurz anreißen, vor 2 Jahren, als die an 1 gesetzten Schotten Gary Anderson und Peter Wright sensationell gegen Singapur ausgeschieden sind, die dann sogar noch bis ins Viertelfinale gekommen sind, unter anderem natürlich auch mit Paul Lim, der in diesem Jahr wieder dabei sein wird. Also das ist ein Turnier, was sehr viel Überraschungspotenzial in sich trägt. Und ich glaube auch, dass wir mindestens eine von den 8 gesetzten Nationen in Runde 1 verabschieden dürfen.
Das muss man wahrscheinlich wirklich tippen, denn Best of 9 Legs ist ja wirklich gar nichts bis 5 und ja, durchaus auch, ja, wenn wir gleich auf die Holländer zu sprechen kommen, die haben auch einen durchaus starken Gegner, also da kann einiges gehen. Wenn wir jetzt nochmal in der oberen Section bleiben, die Engländer, würden sie sich gegen die Philippinen durchsetzen, würde wahrscheinlich Irland warten, die Griechen um John Michael schlagen müssen, aber Irland mit Willie O'Connor, der auf Dartswolke 7 schwebt nach seinem ersten PDC-Titel vor ein paar Wochen beim Players Championship. Steve Lennon hat noch nicht so viel gerissen, aber ist auch ein konstanter Mann. Die Paarungen würden ja dann lauten in Runde 2, weil es gibt ja dort nur ein Doppel, falls es 1-1 steht nach 2 Singles und die werden sogar nur Best of 7 gespielt. Das spielt dann, würde spielen Rob Cross gegen Willie O'Connor und Michael Smith gegen Steve Lennon. Da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Engländer das nicht mit einem 2-0 machen und das dann auch ein Doppel entscheiden müsste. Also den Weg von England ins Viertelfinale, den hätte man nicht schwieriger zeichnen können, nur gegen diese ungesetzten Mannschaften in der Section.
Ja, vor allem auch, weil ich möchte noch mal kurz zu den Iren und dann vor allem auch Willie O'Connor, du hast das ja gerade schon sehr treffend angerissen, das ist für mich ein Spieler, mein Eindruck, wenn der ins Rollen kommt, das hat er ja auch bei dem Players Championship Turnier gezeigt, beim Players Championship 13, als er sich den Titel holen konnte. Wenn der wirklich ins Rollen kommt, wenn der in seinen Rhythmus kommt, dann ist das ein Spieler, der wahnsinnig schwer aufzuhalten ist, weil der dann unfassbar gut in die Triple reinkommt, sehr schnell checken kann. Also wenn das wirklich passiert, die Distanz, die wird sich ja dann im Vergleich zur ersten Runde, was die Leckanzahl betrifft, sogar noch mal ein bisschen verringern, weil du ja dann zwar kein Doppel spielst erstmal, sondern 2 Einzel, wo du dann nur 4 Lecks brauchst statt 5, da brauchst du ja im Doppel in der ersten Runde 5 Lecks. Also das ist wirklich unfassbar interessant und vor allem auch, wenn die Engländer die Iren dann knacken sollten, haben sie eigentlich so, was meine Vermutung betrifft, so einen guten Weg vor sich, weil dann würde im Viertelfinale die Österreicher warten, höchstwahrscheinlich, wenn sie sich durchsetzen oder eine ganz große Überraschungsnation, Russland, China oder die USA. Also in dieser Section, wenn die Engländer das wirklich sehr vernünftig machen, die Philippinen schlagen sich gegen die Iren, keine Blöße geben, dann kann das für die auch wirklich ganz, ganz weit gehen, weil die Österreicher mit Menzo Suljovic und Zoran Lerchbacher schätze ich nicht ganz so stark ein, was das Team betrifft. Weil das hat ja auch letztes Jahr die Konstellation gezeigt, Zoran Lerchbacher, der kam mit dieser Konstellation, mit diesem Druck überhaupt nicht zurecht und Menzo hat das alleine nicht gepackt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie Zoran Lerchbacher das in diesem Jahr hinbekommen wird. Aber ich glaube, die Engländer haben, wenn sie wirklich die ersten beiden Runden sehr erfolgreich meistern, bis zum Halbfinale wenig Probleme dann.
Ich gehe auch davon aus, dass die Engländer sogar gegen die Philippinen erstmal bis zum Halbfinale wahrscheinlich die härteste Aufgabe haben. Gut, Österreich genau an 8 gesetzt, spielt gegen Russland mit Boris Koltsov und Alexei Kadochnikov. Kadochnikov da sicherlich die Unbekannte. Koltsov ist definitiv nicht schlecht als Lerchbacher und aktuell auch in der besseren Form. Da kommt es dann natürlich darauf an, auch wie Lerchbacher eben mit Suljovic mitziehen kann. Zweite Runde würde wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, die USA warten als Gegner. Darren Young, der spielt ziemlich gut in den Staaten auf dem Circuit dort. Sein Partner Chuck Puleo, den kennen wir von der WM, der spielt überhaupt nicht gut in diesem Jahr. Ich denke mal, da ist Russland auch, da wird wahrscheinlich Russland die größere Hürde sein. Gut, und dann gehen wir mal in die untere Hälfte der oberen Hälfte. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Da sind die Australier und die Niederländer an 5 und 4 gesetzt. Australien spielt gegen Finnland mit Marco Kantele und Kim Willian. Und danach würde Italien oder Kanada warten. Ehrlich gesagt, gut, das ist schon alles machbar, oder?
Definitiv, auch wenn sich Whitlock und Kyle Anderson nicht in der besten Phase ihrer Karriere befinden. Aber ich glaube, gegen die Finnen, gegen Marco Kantele, Kim Willian, sollte da nichts anbrennen. Und vor allem auch dann der Gegner, der dann in Runde 2 warten würde, Italien oder Kanada, Kanada mit Dawson Michel oder Kim Long, bei allem Respekt. Aber das sind Leute, die müssen Simon Whitlock und Kyle Anderson einfach schlagen. Da gibt es kein Wenn und Aber für die Australier.
Anders, ja, beziehungsweise ein Wenn und Aber wird es bei den Niederländern auch nicht geben, aber der Kontrahent ist eben durchaus, ja, die haben auch eine Historie. Beim ersten World Cup haben sie, glaube ich, England geschlagen, sensationell, sind ins Halbfinale gestürmt. Das haben sie nie wieder besser machen können. Diesmal, damals war es, glaube ich, noch Carlos Rodriguez mit Tony Alcinas. Seit längerem Christo Reyes, ja, die spanische Nummer 1, der spielt mit Tony Alcinas, beide nicht in ihrer besten Verfassung, aber als Team gegen die Niederländer mit Van Gerven, Vatimena, was ich auch erst finden muss, da kann es vielleicht auch zumindest über eine lange Distanz oder da kann zumindest die kurze Distanz ausgereizt werden.
Du hast es richtig angesprochen. Jermaine Vatimena, das ist für mich die erstmal große Unbekannte bei den Niederländern. Das wird der vierte Niederländer im World Cup of Darts sein, nach Co Stompy, Raymond van Barneveld und eben Michael van Gerven, der dieses Jahr mit Vatimena spielen wird. Ich bin gespannt, wie Vatimena damit umgehen wird. Er macht auch für mich immer einen sehr energiegeladenen Eindruck auf der Bühne. Ich finde, man sieht Vatimena auch manchmal an, wenn er sehr nervös ist. Und ich glaube, beim World Cup of Darts, das ist nochmal eine vollkommen andere Geschichte. Du repräsentierst da dein Land. Also du kannst da praktisch von der Nationalmannschaft sprechen. Und das haben ja viele Spieler immer wieder betont in Interviews. Das ist eine Riesenehre, für dein Land spielen zu dürfen, dein Land da vertreten zu dürfen. Und deswegen bin ich gespannt, wie Jermaine Vatimena bei seinem allerersten World Cup of Darts als Spieler auftreten wird. Vor allem, weil sein Partner niemand geringerer als die Nummer 1 der Welt, der ja Titelverteidiger ja noch ist, die eine Hälfte vom World Cup of Darts Team aus dem letzten Jahr. Also das ist wirklich eine sehr hochspannende Angelegenheit. Und vor allem, du hast das ja angesprochen, die Spanier, Christo Reyes und Tony Alcinas. Ich glaube, du könntest keine schwierigere, ungesetzte Mannschaft in der ersten Runde bekommen. Und vor allem auch, was dann in der zweiten Runde warten könnte. Die Tschechen mit Karel Sedlacek, der vor allem auch in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt hat, mit einem Viertelfinale auf der European Tour, dann gegen Max Hopp gescheitert ist. Die spielen ja gegen die Polen, die ich unter anderem als Geheimfavorit einschätze, vor allem, weil sie eine sehr gute Mannschaft haben mit Christoph Ratajski und Titus Karnik. Titus Karnik, der sich in diesem Jahr auf der Tour immer mehr etabliert, der schon auf der European Tour ein paar Einsätze dieses Jahr hatte, sich qualifizieren konnte. Also die Holländer, die haben eine sehr schwierige Hälfte erwischt.
Definitiv, das schreibt auch Marcel Yildiz, mit dem ich ja auch schon ein paar Podcasts aufgenommen hat. Der schreibt, sehr hart ist Sieger Niederlande, Spanien gegen Polen, Tschechien. Da gehen drei Nationen mit gutem Potenzial raus und da hat er absolut recht, denn Polen, Tschechien, das ist wirklich ein Match, wo du beide Gegner eigentlich gerne vermeiden wollen würdest. Und ich sag mal, für die Polen wird es entscheidend sein, die Tschechen zu schlagen, damit sie endlich mal eine Runde weiterkommen bei dem Turnier. Und dann gegen die Niederländer. Da wird dann die Paarung lauten, Van Gerven gegen Karnik. Gut, Van Gerven muss das natürlich machen, weil danach Vatimena gegen Ratajski, da sehe ich Vatimena nicht in der Favoritenrolle und dann würde es auf ein Doppel hinauslaufen und da schätze ich die Polen mit Chancen ein, weil sie haben mit Ratajski ein Zugpferd und mit Karnik einen, der in diesem Jahr wirklich viel, viel besser spielt als in seinem ersten Jahr. Also auch für die Niederländer ein schwieriger Weg, unter die letzten 8 zu kommen, analog zu den Engländern. Gut, dann würde ich jetzt runtergehen in die untere Hälfte. Schottland spielt gegen Dänemark und Brasilien gegen Schweden. Das sind die vier Teams, die um einen Viertelfinalplatz dort buhlen. Ja, die Schotten gegen Dänemark und danach gegen Schweden oder Brasilien, wer auch immer. Also da darf eigentlich nichts anbrennen, wobei man ja doch ein Fragezeichen hinter Schottland setzen muss, oder?
Absolut. Die Schotten auf die bin ich sehr gespannt, vor allem auch die Konstellation. Du hast mit Peter Wright und Gary Anderson zwei Spieler, die momentan nicht das Beste in ihrer Karriere erleben. Peter Wright, wir haben das schon angerissen, der hat Hochs und Tiefs in den letzten Wochen wieder etwas besser, aber immer noch sehr inkonstant. Und Gary Anderson, der ist sehr, ja, rusty, der ist sehr rostig, der hat wenig Matches in diesem Jahr gespielt. Zwar ein paar Exhibitions noch, aber auf der Tour bislang nur 8 Matches. Der hat dann nur 3 Matches gewonnen und vor allem, was viele, die vielleicht jetzt nicht so viel Darts schauen, wissen, Gary Anderson, der hat neben seinem Rückenproblem, der jetzt zwar unter Kontrolle hat, auch immer wieder in der letzten Zeit Probleme mit dem Ellbogen gehabt. Das habe ich beim letzten Players Championship Turnier gesehen. Der hat den Arm teilweise, seinen Wurfarm nicht richtig durchgezogen und hat den Dart mehr so ein bisschen rausgechippt, was natürlich auch für einen Spieler wie Gary Anderson, der dann so ein bisschen mehr so einfach nur den Dart rauszippt. Ah, ich bin wirklich gespannt, wie sich da auch Gary Anderson präsentieren wird. Er hat über die Saison gesehen 94er Average, das ist jetzt nicht ganz so schlecht, aber der hat hier und da immer mehr Wehwehchen, der hat wenig Matches gespielt und jetzt kommst du dahin, hast einen Partner mit Peter Wright, der sehr inkonstant spielt und bist dann selber nicht im Vollbesitz deiner Kräfte und musst dann auch noch ein Doppel spielen zu Beginn, was du ja eigentlich pro Jahr nur einmal machst oder bei einem Turnier. Also das wird wirklich eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Und ja, die Schotten, vielleicht ergeht es ihnen ja sogar wie vor 2 Jahren, als, ich habe es ja schon angesprochen, gegen Singapur damals ausgeschieden sind.
Ja, diesmal der Kontrahent Dänemark, Per Lauersen und Debütant Nils Heinsö, unbekannter Mann. Ja, danach würde Brasilien oder Schweden warten, wie erwähnt. Für Schweden noch interessant zu erwähnen, Magnus Karres, Legende, muss man auch zu ihm zugute halten, wird nach diesem Turnier seine Karriere beenden. Er spielt auch schon gar keine Darts mehr, hat sich ja im letzten Jahr noch für ein Turnier, was in diesem Jahr auf dem European Tour Circuit stattfand, qualifiziert, aber er hat in diesem Jahr auf der Nordic und Baltic Tour auch gar keine Darts in der Hand gehabt. Also, die spielen gegen Schweden, Magnus Karres mit Dennis Nilsson und wenn sie sich durchsetzen sollten, was gegen Diogo Portella und Arthur Valle gar nicht so einfach wird, völlig offenes Ding für mich, dann eben vielleicht gegen Schottland und da gibt's dann ein Einzel, Gary Anderson gegen Magnus Karres, fände ich persönlich, wäre ein tolles Ende für die Karriere von Magnus Karres.
Definitiv, also gegen den zweimaligen Weltmeister dann nochmal spielen zu dürfen, so deine Karriere womöglich ausklingen zu lassen. Es gibt schlechtere letzte Matches, die ein Magnus Karres haben könnte.
So sieht's aus. Und es gibt auch definitiv eine schlechtere Auslosung, die deutsche Mannschaft haben könnte. Es geht nämlich gegen Ungarn, für mich mit Paul Jekeli und Janusz Wegsjö, eines der mit Verlaub schwächsten Teams. Und man befindet sich zudem in einer Section mit Belgien und Hongkong. Also es hätte definitiv härter kommen können für Team Deutschland, für Max Hopp und Martin Schindler?
Auf jeden Fall. Vor allem auch, weil man nicht vergessen darf, dass die Deutschen, die sind eine ungesetzte Nation, die würden dann in Runde 2, wenn sich die Belgier durchsetzen, dann auf Kim Heibrechts und Dimitri Vandenberg treffen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Dimitri Vandenberg, der spielt gute Darts, aber Kim Heibrechts, der hat schon über die letzten Monate, auch so über die letzten 1,5 bis 2 Jahre, Riesenprobleme. Und die müssen jetzt auch erstmal gegen Hongkong durch, gegen Royden Lam. Das ist da der große Name bei Hongkong. Trotzdem schätze ich die Chancen der Deutschen auf ein Viertelfinale schon ein. Auch wenn ich da ein bisschen gerade gestockt habe und ein bisschen zwiegespalten bin. Denn wenn ich ehrlich bin, sie haben mich nicht überzeugt. Martin Schindler, der hat einfach nur in diesem Jahr Glück gehabt, dass es über die Order of Merit geht, dass die ersten beiden Spieler einer Rangliste in der Order of Merit für diesen Wettbewerb qualifiziert sind. Ansonsten darf man nicht vergessen, Gabriel Clemens ist für mich momentan der beste deutsche Spieler. Max Hopp würde ich in diesem Jahr, der hat für mich bis auf das Halbfinale bei seinem allerersten European Tour Event mich in diesem Jahr auch noch nicht so überzeugt, obwohl ich teilweise manchmal den Eindruck habe, Max Hopp ist wieder ein Stück weit gereift im Vergleich zum letzten Jahr. Deswegen, ich bin sehr zwiegespalten, was das angeht. Martin Schindler spielt kein gutes Jahr. Max Hopp hat hier und da immer wieder gute Ergebnisse, aber so wie er sich das vorstellt, vielleicht noch nicht. Also die beiden besten deutschen Dartspieler werden in diesem Jahr nicht Deutschland repräsentieren, denn da müsste man wirklich Martin Schindler rausnehmen und Gabriel Clemens rein. Dennoch glaube ich, dass sie gegen die Belgier einen Härtetest haben, weil sie eben nicht in ihrer besten Verfassung sind. Aber ich glaube schon, dass sie das Viertelfinale dennoch erreichen können.
Ja, absolut. Es wird aber gegen Belgien wirklich schwer, denn Hopp würde gegen Vandenberg spielen, weil Vandenberg immer noch die Nummer 2 ist, der Belgier. Und Heibrechts gegen Schindler. Ich sag mal so, Hopp gegen Heibrechts hätte ich ein bisschen sicherer empfunden aus deutscher Sicht, dass man da zumindest diesen Punkt holen kann, weil Schindler gegen Heibrechts, Heibrechts spielt jetzt auch in diesem Jahr, hat er schon so seine Momente, also ist auch in der richtigen Richtung. Gut, am Ende kann es vielleicht das Publikum machen, muss man auch so ehrlich sein, weil da werden die Buchrufe kommen für die Belgier, wenn die auf dem Doppel stehen. Den Vorteil hat Deutschland natürlich und spielerisch gesehen bewegt man sich damit Belgien auf einem Niveau. Gut, dann gehe ich jetzt in die letzte Section. Nordirland spielt gegen Südafrika. Daryl Gurney, Brendan Dolan, wie immer am Start für die Nordiren, gegen Südafrika um Devon Peterson und Vernon Bowers, ein unbekannter Mann. Und ebenfalls in der Region des Draws, der Auslosung, Neuseeland gegen Litauen. Litauen ersetzt die Schweiz. Ich habe neulich schon mal bei Twitter geschrieben für mich, oder bei Facebook war es, glaube ich, für mich Nordirland eine Mannschaft, die ich besser einschätze, als es in den letzten Jahren war, wo sie ja auch, glaube ich, zweimal gegen Deutschland rausgegangen sind. Aber Brendan Dolan ist auch ein Spieler, der sich schon an seinem Kontrahenten oder beziehungsweise in dem Fall an seinem Partner hochziehen kann. Also der hat ja auch das Potenzial. Und Nordirland sehe ich schon auf jeden Fall im Viertelfinale, vielleicht sogar mal ein Halbfinale, wenn The Wales, da kommen wir gleich noch zu, wenn sie Wales aus dem Weg räumen könnten, dafür bräuchte es eine Überraschung, aber mit Gurney haben sie eben auch einen der besten Spieler der Welt aktuell.
Absolut, du hast da eine sehr gute Turnierhälfte erwischt, also ich glaube in den ersten beiden Runden sollte damit Südafrika und dann je nachdem Neuseeland oder Litauen, da sollte es für Gurney und Dolan keine Probleme geben. Gurney, der ist mittlerweile so erfahren, der steht so hoch im Ranking wie nie auf Rang 3 der Order of Merit. Brendan Dolan gefällt mir in den letzten Monaten auch wieder besser, der hat auch ein bisschen was an seinem Wurfrhythmus verändert, scheint ihm sehr gut zu tun, der war auch zuletzt auf der European Tour, konnte er Michael van Gerven zumindest ins letzte Leg, ins elfte zwingen, obwohl er da auch nicht so einen hohen Average gespielt hat. Aber er konnte mithalten, er hat ein gutes Timing gehabt. Und ich glaube auch, dass wenn er da an der Seite von Daryl Gurney spielt, wenn er weiß, er hat da einen der besten Dartspieler momentan auf dem Planeten Erde neben sich, dann wird ihm das auch nochmal so einen kleinen Schub geben. Und die Nordiren sind für mich auf jeden Fall, auch wenn sie nur in Anführungszeichen an 6 gesetzt sind, eine Mannschaft, die definitiv auch bereit ist für den ganz großen Wurf, in dem Sinne dann auch den Titel.
Eine Mannschaft, die das definitiv auch ist, Wales, Price und Clayton. Gut, Clayton hat jetzt, entweder kommt er richtig weit in so ein Proto-Event oder halt es geht gar nichts, habe ich so das Gefühl bei ihm aktuell. Aber bockstarkes Team gegen Singapur und Paul Lim. Danach wahrscheinlich Japan mit Asada und Muramatsu. Klar, starkes Team, letztes Jahr Viertelfinalist. Die müssten sich gegen Gibraltar durchsetzen. Aber Wales ist für mich, wenn ich jetzt mein Geld setzen müsste, ich mache keine Sportwetten, wenn ich es machen müsste, würde ich mein Geld auf Wales setzen.
Wales ist die Mannschaft, die in dieser Turnierhälfte der ganz klare Favorit ist. Für dich höchstwahrscheinlich auch, so wie für mich. Also gegen Singapur, das wird ein Fest werden, klar, weil Paul Lim auf der Bühne da antreten wird, zusammen mit Harit Lim. Das Publikum wird Paul Lim feiern. Aber ich glaube dann auch, dass sich zwar die Nostalgie, die dann auf der Bühne zu sehen sein wird, sich nicht durchsetzen wird. Ich glaube schon, dass die Qualität und die Klasse von Price und Clayton sowohl individuell als auch als Team sich durchsetzen wird. Gegen Japan, das wird für mich wirklich ein Härtetest werden. Das ist für mich eine der besten Nationen, wenn neben Polen, Spanien und klar natürlich auch den Deutschen, die du immer auf dem Zettel haben musst, gerade bei einem Heimturnier, die Mannschaft, die als ungesetzte Nation unfassbar gefährlich ist. Seigo Asada bei der Weltmeisterschaft, der hat jetzt auch auf der Asian Tour immer wieder ein paar Titel holen können. Haruki Muramatsu, der ist auch schon gefühlt Ewigkeiten dabei. Das ist ein Team, die spielen nicht nur Steeler, die spielen auch Eder zusammen. Die spielen auch viele Doppel. Haruki Muramatsu und Seigo Asada, wenn auch nicht immer als Team, auch mal mit unterschiedlichen Partnern. Also das wird ein richtiger Brocken für Wales. Und wenn sie die aus dem Weg räumen, dann würde höchstwahrscheinlich Nordirland warten. Also der Weg ist da wirklich richtig schwierig für Price und Clayton zum Titel, zum Finale. Also das wird richtig spannend zu sehen zu sein. Und wenn ich es jetzt so beurteilen müsste, würde ich trotzdem sagen, sie halten diesen Härtetest stand. Sie werden gegen Japan sich durchsetzen, sie werden auch gegen Nordirland sich durchsetzen. Zwar knapp gegen diese beiden Nationen, aber ich glaube schon, dass sie durchkommen werden. Und dann mit diesem Gefühl, zwei gute Teams, sehr gute Teams aus dem Weg geräumt zu haben, dieses im Sport so berühmt-berüchtigte, auch wenn ich das Wort nicht gerne verwende, Momentum haben, werden sie das dann transportieren, ins Finale kommen und ja, je nachdem, wer dann wartet, also das wird wirklich ein Knaller.
Ja, sowieso. Und zumal es für einige Spieler, gerade für einen Vatimena, der es nicht so einfach hat, sich für den Grand Slam zum Beispiel zu qualifizieren, ist das ja auch ein super Event, um sich eben für ein weiteres großes Turnier zu qualifizieren und auch für die ganzen kleinen Nationen. Es gibt mehr Spieler ohne Tourcard als mit Tourcard. Tolles Event mit ganz vielen unbekannten Namen, mit Namen, die man wirklich nur ein- oder zweimal im Jahr sieht. Ich freue mich schon sehr drauf. Und bevor wir diese Folge jetzt abschließen, die ja natürlich lang geworden ist, die lang wird, noch länger wird, aber das hat auch seine Gründe, weil es jetzt seit 2 Wochen keine Folge gab und ich erstmal Premier League abwarten wollte, Auslosung World Cup und eben ein weiteres European Tour Event, welches Ian White gewonnen hat im Finale gegen Peter Wright. Ian White 3-mal in Folge Finalist auf der European Tour. Zum Abschluss der Folge noch ein paar Wörter über den Mann aktuell, den es zu schlagen gilt, neben natürlich, wie sonst auch immer, Michael van Gerven.
Ich finde es einfach sehr, sehr toll, dass wir jetzt über Ian White auch mal wirklich sprechen und das nicht nur über Ian White, der Spieler, der es bei den großen Major-Events nicht gebacken bekommt, sondern jetzt auch mal über den Dartspieler Ian White sprechen. Und er hat einfach gezeigt in den letzten Wochen auf der European Tour, dass er einer der besten Dartspieler auf diesem Planeten ist. Unfassbar schöner Wurfstil und vor allem auch unfassbar konstant gewesen in den letzten Wochen. Ich meine, 3-mal Finale auf der European Tour zu erreichen, das spricht schon für sich. Das ist eine außergewöhnlich gute Leistung, die man anerkennen muss, die man auch schätzen muss und die man auch versuchen muss einzuordnen. Das ist nicht alltäglich, auch wenn wir immer wieder Michael van Gerven nehmen, dessen Erfolge einschätzen, hier das wirklich teilweise als selbstverständlich hinnehmen. Aber das ist es überhaupt nicht. Und Ian White, der 9-mal auf der Pro-Tour gewinnen konnte, holte sich letztes Jahr dann natürlich auch seinen ersten European-Tour-Event, seinen ersten European-Tour-Titel in Holland, jetzt seinen zweiten. Und ich kann mich damals ganz genau an die Worte erinnern. Ich glaube, Dan Dawson müsste es bei PDC TV gesagt haben, als Ian White diesen Matchup versenkte, die Hände in die Luft streckte und sagte, Ian White is a big stage winner oder ein big title winner. Also Ian White hat auch gezeigt, European Tour, das ist nicht Pro Tour. Du hast da Fans von teilweise 2.000 bis 3.000 Zuschauer. Das ist fast schon Ellipelli-Niveau. Zwar nicht mit der riesen Bühne, aber das zeigt, Ian White kann auch bei diesen großen Turnieren standhalten. Und 3-mal Finale, 2-mal gegen Van Gerven verloren, hat sich immer weiter rangepirscht und jetzt gegen Peter Wright seinen zweiten European Tour Titel geholt. Und vielleicht geht es dieses Jahr auch dann bei den ganz großen Events weiter. Ich meine, der hat schon tolle Ergebnisse erreicht. Viertelfinale beim Matchplay, beim World Grand Prix, bei den UK Open, bei den Players Championship Finals, Entschuldigung, bei der Weltmeisterschaft. Also der Typ kann es und ich würde es ihm auch einfach wünschen, weil ich habe ihn schon hier und da bei der einen oder anderen Exhibition mal kennenlernen dürfen. Das ist ein unfassbar sympathischer, netter und vor allem auch lustiger Kerl, der herausragende Dart spielen kann. Also Ian White, ich wünsche ihm nur das Beste und hoffentlich kann er auch seine Kritiker endlich mal überzeugen und zeigen, dass er nicht nur Mr. Pro Tour ist, sondern auch ein Kerl für die ganz, ganz großen Titel.
Kurze Antwort, Premier League, Ian White, ja oder nein, nächstes Jahr?
Stand jetzt, ja.
Und das sehe ich ganz genauso. Also ich hoffe wirklich, dass er es nicht durch 2, 3 schlechte Majors kaputt macht, was er sich aufgebaut hat. Zu gönnen wäre es ihm. Gut, ich würde sagen, wir haben das alles ganz gut wieder durchgezogen hier. Der Fahrplan noch, die Premier League Playoffs, 23. Mai in London. Dann weiter geht's, European Tour in Zwolle in Holland, 24. bis 26. Mai. Und dann etwas später, 6. bis 9. Juni, nächstes Major-Turnier. Hamburg, World Cup of Darts. Und an diesem Wochenende gibt es natürlich noch zwei Players Championship Events. Stressige Zeit, nicht nur für die Spieler, auch für uns, die darüber Tag ein, Tag aus diskutieren, sich mit Darts beschäftigen. Christian, worauf freust du dich am meisten in den kommenden Wochen und Monaten in der Darts-Welt?
Ja, also ich muss da immer das World Matchplay rausnehmen. Das ist für mich, das ist mein absolutes Lieblingsturnier Ende Juli in Blackpool. Also das ist das Turnier. Ich kann es kaum abwarten, endlich wieder die Bilder vom Empress Ballroom zu sehen und endlich wieder die Jungs da zu sehen, wie sie da oben stehen auf der Bühne und sich versuchen, die Krone zu schnappen. Also das World Matchplay, das ist einfach mein Favorite.
Sagt Christian Rüdiger, Darts-Experte, Darts-Freak. Gerne könnt ihr ihm auch folgen auf Twitter @rüdicr13. Ich danke dir für deine Zeit.
Kevin, das hat wieder unfassbar Spaß gemacht. Ich danke dir für die Einladung.
Das war Checkout der Darts-Podcast, Folge 21. Ich danke euch da draußen fürs Einschalten und denkt dran, sagt's ruhig weiter, wenn es euch gefällt. Je größer die Darts-Community hier wird, desto besser ist es für den Sport. Und natürlich würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, sage einfach bis zum nächsten Mal. Es ist viel auf der Agenda. Es gibt viele Majors auch jetzt bald wieder. Das ist die zweite Jahreshälfte, grundsätzlich traditionell ja auch fast nur noch Majors. Ich sag tschüss, Checkout, bis dahin, macht's gut.